D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Katrin Ohlendorf. Wenn es um Entscheidungen geht, dann gibt es ganz unterschiedliche Typen und ich persönlich gehöre zum Typus Teamworker. Ich entscheide ganz gerne mit anderen zusammen und diskutiere für und wider, wäge ab, setze mich durch, gebe nach. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht alleine ganz gut entscheiden kann. Ich habe schon immer eine ziemlich eindeutige Meinung und vertrete die auch, manchmal auch ein bisschen zu hartnäckig. Aber ich glaube eben an die Weisheit der vielen und ich habe da auch die Wissenschaft auf meiner Seite. Die bestätigt nämlich, dass gemeinsame Entscheidungen in vielen Bereichen tatsächlich besser sind als einsame. Der Psychologe Ralf Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs für adaptive Rationalität am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, der gibt uns heute einen Einblick in diese Forschung. Hertwig untersucht die Urteils- und Entscheidungsfindung von uns Menschen unter ganz bestimmten Bedingungen. Und er sagt nicht nur, dass gemeinsame Entscheidungen oft besser sind, er sagt auch, und jetzt aufgepasst, dass man allein gemeinsame Entscheidungen treffen kann. Ja. Also wie das gehen soll, das hören wir jetzt in seinem Vortrag, den er im Juni bei der Langen Nacht der Wissenschaft Berlin-Potsdam gehalten hat, wo eben auch das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung teilgenommen hat. Bei dieser jährlichen Veranstaltung, da präsentieren Wissenschaftler in hunderten Veranstaltungen der Öffentlichkeit ihre Arbeit. Und diese Woche senden wir drei Vorträge, die wir aus den Angeboten eben des MPI ausgewählt haben. Ralf Hertwig spricht jetzt also über Entscheidungen und er macht mit seinen Zuhörern ein kleines Experiment. Da könnt ihr auch mitraten, wenn ihr wollt.
Bevor wir mit dem Vortrag anfangen, brauchen wir eine kleine experimentelle Demonstration, die im Laufe des Vortrags relevant wird. Um das machen zu können, müssen Sie eine Frage beantworten. Und ich würde Sie bitten, einfach mal eine erste Schätzung zu geben. Die Frage ist, wie viele Tage dauerte der erste bemannte Flug zum Mond? Das war der berühmte Apollo 11-Flug, wo dann Neil Armstrong als erster Mensch auf den Mond getreten ist. Und die Frage ist, wie lang ist diese Kapsel, die Rakete, Kapsel, von der Erde bis zum Mond geflogen? Was glauben Sie?
Zurück?
Nee, nur hin. Nur hin. Ja? Und schreiben das bitte zweimal auf diese zwei Blätter Papier. Ein dieser beiden Blätter bitte behalten Sie und das andere Blatt geben Sie bitte an Yvonne und an Christina, die auch hier ist. Da ist Christina und Yvonne ist da hinten. Gut. Da passiert jetzt irgendwas im Hintergrund. Vergessen wir im Moment. Ich möchte Ihnen was zu der Frage sagen, einsame Entscheidung versus gemeinsame Entscheidung. Das ist eine Frage, die schon sehr lange diskutiert wird und die ganz besonders kontrovers im 19. Jahrhundert diskutiert wurde. Warum im 19. Jahrhundert? Nun, im 19. Jahrhundert deshalb, weil im 19. Jahrhundert viele Gesellschaften in Europa, aber auch darüber hinaus, ernsthaft darüber nachgedacht haben und versucht haben, die Entscheidungsstrukturen von autoritären Strukturen auf demokratische Strukturen zu verändern. Und damit einhergeht natürlich auch die Frage, wie gut oder schlecht sind denn die Entscheidungen, die ein Kollektiv, die eine Masse, die mehrere Leute treffen. Also wenn es nicht mehr der autoritäre Herrscher oder Herrscherin ist, die Entscheidung für uns trifft, sondern eine Masse, der Wähler. Wie gut sind denn diese Entscheidungen? Und es wurde sehr kontrovers diskutiert und derjenige, der einen sehr eindrucksvollen, aber auch einen sehr umstrittenen Beitrag dazu geleistet hat, zu dieser Diskussion, ist dieser Herr hier. Das ist ein französischer Arzt und selbsternannter Soziologe, Le Bon, der im Jahre 1895 ein Buch veröffentlicht hat zu dem Thema Psychologie der Massen. Das ist ein Buch, was sehr viel Einfluss hatte, wurde unter anderem auch von den Nazis sehr intensiv gelesen und rezipiert. Und er zeigte sich mal in dem Buch zunächst entsetzt über die zunehmende Bedeutung demokratischer Gesellschaftsstrukturen. Er war schlicht und einfach davon entsetzt. Und warum war er entsetzt? Weil er der Meinung war, die Masse ist dem alleinstehenden Menschen intellektuell stets untergeordnet. Und nicht nur das, aber auch davon überzeugt, wenn wir jetzt ein parlamentarisches System hätten und selbst wenn es uns gelänge, die besten und klügsten Köpfe in dieses Parlament zu bringen, wären die Entscheidungen trotzdem schlecht. Und er sagt es in diesem Satz hier: Die Entscheidungen von allgemeinem Interesse, die von einer Versammlung hervorragender Leute getroffen werden, sind jenen, welche eine Versammlung von Dummköpfen treffen würde, nicht merklich überlegen. Das heißt, er war sehr, sehr kritisch, was Wahl, demokratische Entscheidungsstrukturen etc. anbetraf. Nun, sein Buch war ein Buch voller Anekdoten und Argumente, die er versucht hat zu machen. Er hat sich nicht ernsthaft wissenschaftlich mit der Frage auseinandergesetzt. Der erste, der sich eigentlich ernsthaft mit dieser Frage wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, nämlich der Frage, wie gut sind eigentlich die Massen, wenn sie eine Entscheidung treffen, wie gut ist der durchschnittliche Staatsbürger oder auch Wähler, war dieser Herr hier, Francis Galton, einer der herausragenden Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, Engländer, Vetter von Charles Darwin und auch einer der Väter der experimentellen Psychologie. Und er war in seinem Denken sicher auch eher elitär, aber er war für die Frage offen, dass es so sein könnte, dass die Masse möglicherweise gar nicht so furchtbar schlecht ist, wie Le Bon dachte. Und er hat es empirisch untersucht. Wie hat er das empirisch untersucht? Nun, er hat ein Experiment gemacht, was dann in Folge viele, viele andere Experimente angestoßen hat. Das ist ein ganz berühmtes Experiment. Und was hat er getan? Nun, er ist auf eine englische Landwirtschaftsausstellung gegangen. An einem Sonntagnachmittag hat er nichts anderes zu tun gehabt, ging auf diese Landwirtschaftsausstellung. Und dieser Landwirtschaftsausstellung, da gab es auch diverse Spiele, wo Leute mitmachen konnten. Und das Spiel, was ihn interessierte, war das folgende. Die Leute wurden gebeten, das Schlachtgewicht dieses Ochsen, also nicht dieses Ochsen, irgendeines Ochsen, das ist nur ein Ochse, einzuschätzen. Es ging folgendermaßen, jeder musste einen kleinen Betrag bezahlen, es waren insgesamt über 800 Leute, die eine Schätzung abgeliefert haben, jeder musste einen kleinen Betrag zahlen für das Recht, eine Schätzung abgeben zu dürfen. Wenn man nun besonders gut war, dann konnte man tatsächlich einen Geldpreis verdienen und einige Leute haben einiges an Geld verdient. Und seine brillante Idee war, dass er diese ganzen 800 Zettel eingesammelt hat und sich mal angeguckt hat, wie gut ist denn die Schätzung, die die Masse abgibt. Und wie gesagt, er war eher skeptisch. Ich lese Ihnen diesen Satz hier vor, das ist Teil seiner Arbeit, die er dann publiziert hat. Der durchschnittliche Wettteilnehmer war in aller Wahrscheinlichkeit in gleicher Weise imstande, das Schlachtgewicht des Ochsen zu schätzen, wie der durchschnittliche Wähler den Sachgehalt der meisten politischen Fragen zu beurteilen imstande ist, über die er abstimmt. Also Sie können auch da schon sehen, es ging wirklich darum, wie gut ist der Wähler. Also hier geht es zwar in erster Linie so um den Ochsen und das Schlachtgewicht des Ochsen, aber letztendlich möchte er Inferenzen machen über die Güte des Wählers. Okay, also wie gut war denn der durchschnittliche Schätzer? Was er gemacht hat, er hat also diese ganzen 800 Schätzungen zusammengenommen und hat den Mittelwert darüber berechnet. Und der Mittelwert war 1207 englische Pfund. Pfund ist ein bisschen weniger als das deutsche Pfund. Und die Frage ist jetzt, wie gut oder schlecht ist diese Schätzung? Und er war maßlos erstaunt, als er sah, wie gut diese Schätzung ist, weil das richtige Gewicht dieses Ochsen war 1198 Pfund. Und es bedeutet, die Differenz ist lediglich 9. Und damit ist der Schätzfehler kleiner als 1%. Er war erstaunt. Ich kann Ihnen einen Satz dazu am Ende seiner Arbeit, wo er das relativ diplomatisch ausdrückt. Er sagt, das Resultat scheint ein wenig mehr für die Vertrauenswürdigkeit eines demokratischen Urteils zu sprechen, als man hätte erwarten mögen. Das heißt, so richtig war er auch an der Stelle noch nicht überzeugt, aber Sie können sehen, er fängt an zu denken. Das irritiert ihn doch sehr, dass der durchschnittliche Wähler, der durchschnittliche Schätzer doch ganz erstaunlich gut ist. Nun, wie gesagt, diese Arbeit hat eine ganze Reihe von weiterfolgenden experimentellen Arbeiten angestoßen und über die werde ich gleich im Folgenden noch ein bisschen mehr reden, aber ich will Ihnen noch, bevor wir zu denen kommen, die Intuition geben. Warum ist das eigentlich so gut? Warum ist das Schätzurteil der Masse eigentlich so gut? Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor, wir gehen in den Wald und wollen Hasen erlegen. Und wir stellen uns vor, es gibt einen Schützen, der schießt und der schießt rechts daneben. Ein zweiter Schütze ist auch da, der versucht es auch und der schießt links daneben. Dem Hasen geht's gut, der kann davonrennen, dem ist nichts passiert. Aber wenn das jetzt zwei Statistiker wären, was die machen würden, die würden hier den Mittelwert berechnen und im Mittel ist das natürlich ein statistischer Volltreffer. Und es ist auch offensichtlich, warum es ein statistischer Volltreffer ist, weil diese beiden Fehler, die in die eine und in die andere Richtung gehen, die annullieren sich. Die heben sich gegenseitig auf und wenn ich den Mittelwert berechne, dann liege ich genau in der Mitte. Und das ist sozusagen die Intuition. Und jetzt kann man sich noch vorstellen, es gibt hier viele Schätzungen und hier viele Schätzungen, wie bei dem Ochsen. Und im Mittel besteht häufig die Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass ich im Mittel tatsächlich sehr, sehr gut eine Schätzung abgeben kann oder dass die mittlere Schätzung sehr, sehr gut ist. Dieser Befund, diese Intuition, diese statistische Regularität hat viel Forschung angestoßen, insbesondere auch in den letzten Jahren. Und dieser Befund wurde auch popularisiert in einem sehr interessanten Buch, was ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist geschrieben hat, James Surowiecki. Er hat es im Englischen geschrieben, The Wisdom of the Crowd, es wurde ins Deutsche übersetzt, Die Weisheit der Vielen, 2004. Und in diesem Buch berichtet er sehr viel Evidenz. Und ich möchte Ihnen einfach nur zwei Beispiele geben, um Ihnen einen weiteren Eindruck für die Güte der durchschnittlichen Schätzung zu geben. Sie kennen alle diese Fernsehshow, kennen alle Günter Jauch, Wer wird Millionär? Und Sie erinnern sich, in dieser Show gibt es zwei Joker. Es gibt den Publikumsjoker, wo man das Publikum fragen kann, hilf mir doch mal weiter, was ist jetzt hier die richtige Antwort? Und es gibt den Telefonjoker. Das heißt, man hat irgendeinen Freund, von dem man glaubt, der ist besonders schlau, und den ruft man dann an und hofft, dass er einem die richtige Antwort gibt. Jetzt frage ich Sie mal. Und die Analyse, die hier gemacht wurde, war jetzt nun nicht die Jauch-Show, sondern es war das amerikanische Äquivalent. Who wants to be a millionaire? Und die Frage ist jetzt, was glauben Sie, wie häufig der Publikumsjoker korrekt ist und wie häufig der Experten- oder ich rufe mal meinen Freund an, der Experte ist, wie häufig das korrekt ist. Also, was glauben Sie, irgendeine Schätzung, wie genau der Publikumsjoker ist? In wie vielen Fällen würden Sie richtig liegen, wenn Sie mit dem Publikumsjoker gehen würden? Irgendeine Schätzung?
Wie viel?
99 wahrscheinlich. 99, okay. 99, sehr, das wäre sehr hoch.
70.
70, 80. Wir könnten jetzt mitteln, wären vermutlich sehr nahe dran. Hat irgendjemand eine Idee, wie gut der Telefonjoker ist, wenn man den Freund anruft? 60? Okay. Telefonjoker ist 65, das war eine sehr gute Schätzung. Und der Publikumsjoker ist 91%. 91%, das ist verdammt gut. Das heißt, wenn Sie jemals bei Jauch sind, absolut dem Publikumsjoker glauben. Da fahren Sie gut mit. Ich habe Ihnen noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Das ist ein anderes Experiment von Jack Trenner, ein sehr berühmtes Experiment. Er hat ein transparentes Glas genommen, hat Jelly Beans reingetan, Gelee-Bohnen und ist damit in seinen Vorlesungsraum gegangen und hat seine Studenten gebeten, schätzt doch mal, wie viele Jelly Beans da drin sind. Und es waren korrekt 850 drin, die mittlere Schätzung war 871. Und jetzt frage ich Sie, was glauben Sie von den 56 Studierenden, die in der Vorlesung saßen, wie viel haben besser abgeschnitten als 871? Also wie viel waren besser als der mittlere Wert? 10, 20, 1, 5, wie viel?
30.
30?
Halb.
Einer. Einer von 56 hat besser abgeschnitten. Das ist verdammt wenig und das bedeutet im Umkehrschluss, das ist eine extrem gute Schätzung. Es gibt auch Grenzen. Also das ist schon verdammt gut, Weisheit der Vielen, aber es gibt klare Grenzen. Was ist notwendig, damit Weisheit der Guten funktioniert? Zum einen, was notwendig ist, Meinungsvielfalt. Wenn alle der gleichen Meinung sind, dann kann auch deren Aggregation nicht zu besseren Gruppenurteilen führen. Das heißt, wenn jeder die gleiche Schätzung abgibt, wenn jeder in die gleiche Richtung schießt, dann kann auch durch Aggregation keine Fehler-Cancellation mehr eintreten. Völlig klar. Also das ist das Erste. Man braucht Meinungsvielfalt. Was ja auch, wenn Sie jetzt über das Thema Demokratie nachdenken, ein ganz wichtiges Thema ist. Meinungsvielfalt. Das Zweite ist, die Meinungen müssen unabhängig sein. Das heißt, wenn jetzt, gehen wir zurück auf das Beispiel des Jägers, wenn jeder mit der gleichen Flinte schießt und diese Flinte irgendwie so einen Fehler hat, der nach links rausgeht oder nach rechts rausgeht, dann werden alle den gleichen Fehler haben. Das heißt, die Fehler hängen hoch miteinander zusammen und das wird auch die Güte der Aggregation reduzieren. Ein dritter Punkt ist, es muss eine objektiv korrekte Antwort geben. Das heißt, es gibt natürlich viele Entscheidungsdomänen, Kontexte, Fragen, in die auch demokratische Gesellschaften entscheiden müssen, wo wir diese Methode weniger gut anwenden können, einfach weil es keine korrekte, richtige, objektiv richtige Entscheidung gibt. Wenn Sie beispielsweise darüber nachdenken, heute stand in Spiegel online, die CDU spricht sich gegen das Adoptionsrecht für homosexuelle und lesbische Paare aus. Ist das richtig oder nicht richtig? Das ist schwierig zu beurteilen. Das ist ein Werteurteil, die jemand trifft. Und hier kann man die Idee von Wisdom of the Crowd sehr schlecht anwenden. Und es gibt noch einen letzten Punkt, der auch eine Grenze dieses ist. Und der letzte Punkt ist der. Häufig treffen wir Entscheidungen so. Das heißt, häufig treffen wir Entscheidungen in Kontexten, wo wir alleine sind, wo wir andere von anderen nicht profitieren können, weil die einfach nicht da sind, weil wir die nicht fragen können. Die Frage ist, und jetzt kommen wir zu der Forschung, die auch hier am Institut stattfindet, ist, ob es denn möglich ist, dass auch jeder Einzelne von Ihnen sich so eine Menge in seinem eigenen Gehirn fabrizieren kann, herstellen kann. Das heißt, in anderen Worten, könnten Sie von dieser Weisheit der Vielen auch profitieren, selbst dann, wenn keine Menge da ist. Im Prinzip könnte man sich das vorstellen, weil der Prozess des Denkens, zumindest so wie er von einigen Leuten charakterisiert ist, das durchaus zulässt, dass wir verschiedene Meinungen in uns tragen. Platon beispielsweise beschreibt das Denken als das innere Gespräch der Seele mit sich selbst. Ein Gespräch ist immer ein Gespräch natürlich auch, wo es mehr als eine Partei gibt. wo mehrere Meinungen aufeinandertreffen und ein Gespräch stattfindet. Oder Aristoteles spricht vom Denken als die Fähigkeit, sich selbst mit sich selbst beraten zu können. Es gibt also hier eine Person, die beraten wird und jemand, der berät. Auch hier ist schon die Idee angelegt, dass in unserem Denken auch Widersprüchlichkeit und unterschiedliche Meinungen möglich sind. Und in der Regel versuchen wir, die zu vermeiden. Wir versuchen sozusagen, zu einem Urteil zu kommen. Und hier haben wir einen ganz anderen Zugang, nämlich zu sagen, das ist gut. Widersprüchlichkeit ist gut, unterschiedliche Meinungen in uns selbst ist gut. Wir können sogar davon profitieren. Wir können besser werden, wenn es uns gelingt, dass wir diese Widersprüchlichkeit aggregieren, mitteln. Okay, interessante Idee, aber wie machen wir das? Nun, die Art und Weise, wie man das machen kann, ist folgende Art und Weise. Das ist eine Arbeit von Stefan Herzog und mir selbst. Stefan Herzog, der auch hier im Institut ist. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir geben den Leuten, die Leute machen erstmal eine Schätzung, wie sie sie auch vorher gemacht haben. Wie viele Tage dauert es, bis zum Mond zu reisen? Wie lang war die Apollo 11 unterwegs? Und jetzt sagen wir ihnen Folgendes, und ich sage ihnen das jetzt schon, weil sie werden gleich nochmal gebeten werden, nochmal eine Schätzung abzugeben. Ich sage ihnen Folgendes. Nehmen Sie an, Ihre erste Schätzung liegt daneben. Überlegen Sie ein paar Gründe, warum das der Fall sein könnte. Welche Ihrer Annahmen und Erwägungen waren möglicherweise falsch? Was folgt aus diesen neuen Erwägungen? War die erste Schätzung eher zu hoch? Haben Sie zu viele Tage geschätzt oder war sie zu niedrig? Und basierend auf dieser neuen Perspektive machen Sie eine zweite alternative Schätzung. Darum würde ich Sie jetzt bitten, machen Sie nochmal erneut eine Schätzung. Sie sehen hier, was die alte war. Nehmen Sie an, die war falsch. Irgendwas lag da falsch vor. Sie haben eine falsche Gewichtung vorgenommen. Sie haben bestimmte Argumente nicht berücksichtigt. Überlegen Sie nochmal und machen Sie nochmal eine Schätzung. Wie viele Tage dauerte der erste bemannte Flug zum Mond Apollo 11?
Innerer Widerspruch ist gut bei Entscheidungen. Das klingt jetzt erstmal paradox, soll aber funktionieren. Das erklärt uns gerade der Psychologe Ralf Hertwig, den wir heute im Vortrag haben. Im Hörsaal geht es nämlich heute um die Frage, wann gemeinsame Entscheidungen besser sind als solche, die man alleine trifft. Hertwig stellt Experimente und Ergebnisse aus der Entscheidungsforschung vor. Und das Experiment, was er allerdings mit den Zuhörern dieses Vortrags gemacht hat, das hat nicht ganz so gut geklappt, wie wir gleich hören werden. Ja, auch Spitzenforscher haben mal mit dem Vorführeffekt zu kämpfen, der, glaube ich, nicht wissenschaftlich erforscht ist, soweit ich weiß. Trotzdem werdet ihr gleich ganz gut verstehen, wie man allein tatsächlich gemeinsame Entscheidungen treffen kann.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Ich werde Sie gleich bitten, das auszuwerten. Bevor Sie das aber selbst auswerten, werde ich Ihnen sagen, warum ich glaube, dass Sie sich sozusagen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen können, indem Sie Meinungsvielfalt in sich selber herstellen. Ich dachte, das ist eine ganz schöne Illustration für diese Idee, dass wir mehr als eine Seele in unserer Brust haben und uns dann an dieser Widersprüchlichkeit aus dem Sumpf ziehen. Warum funktioniert diese Methode, die wir Dialectical Bootstrapping nennen, warum könnte die funktionieren? Das ist der wahre Wert. Das sind die Anzahl der Tage, die Apollo gebraucht hat. Das ist Ihre erste Schätzung. Wenn ich jetzt durch die dialektische Instruktion, diese Instruktion, stellen Sie sich mal das Gegenteil vor, es geschafft habe, dass ich Sie darüber gebracht habe, links von der Wahrheit. Sie waren rechts von der Wahrheit und jetzt sind Sie möglicherweise links von der Wahrheit. Wenn mir das gelungen ist, dann können Sie jetzt in dem Bereich liegen, also weit, weit weg von dem wahren Wert, bis da unten. Und wenn Sie die beiden Werte aggregieren, werden Sie trotzdem besser abschneiden als Ihre erste Schätzung. Wie kann das sein? Nun, das kann man sich ganz einfach ausrechnen. Wir machen das mal numerisch. Nehmen wir mal an, der richtige Wert war 6. Und nehmen wir auch an, Ihre erste Schätzung war 8. Dann wissen wir jetzt, Sie haben einen Schätzfehler von plus 2. Das heißt, Sie haben es 2 Tage überschätzt. Ja? Jetzt nehmen wir an, Ihre zweite Schätzung ist 4. Das heißt, der Fehler ist genauso weit, Sie sind genauso weit weg, wie Sie ursprünglich waren. Aber wir mitteln jetzt 4 und 8 ist 12 geteilt durch 2 ist 6. Das heißt, jetzt haben Sie einen Schätzfehler von 0. Das heißt, wenn Sie 4 sagen würden, dann liegen Sie völlig richtig. Aber jetzt nehmen wir mal an, Sie sagen nicht 4, sondern Sie sagen 2. Das heißt, Sie sind jetzt relativ weit weg von der 6, viel weiter, als Sie ursprünglich mal waren. Jetzt mitteln wir 2 und 8 gibt 10, geteilt durch 2 gibt 5. Das heißt, Sie haben jetzt einen kleineren Schätzfehler, minus 1, als Sie ursprünglich hatten. Obgleich Sie einen viel größeren Fehler eigentlich gemacht haben in der zweiten Schätzung. Ja? Und wir können das noch weiter treiben. Sie könnten sogar 1 gesagt haben. 1 plus 8 gibt 9, geteilt durch 2 gibt 4,5. 4,5 gäbe einen Messfehler, also eine Entfernung von der richtigen Antwort von 1,5. Und 1,5 ist immer noch besser als die ursprüngliche 2. Das heißt, in dem Moment, wo ich es geschafft habe, dass Sie in den Bereich reinkommen, ist es fast nahezu egal, was Sie sagen. Wenn Sie die beiden Werte aggregieren, werden Sie besser abschneiden. Jetzt bitte ich Sie, das mal auszurechnen für sich selber. Rechnen Sie mal aus die Abweichung von Ihrer ersten Schätzung vom wahren Wert. Und jetzt sage ich Ihnen den wahren Wert. Die wahre Zahl ist 3. Die Apollo ist 3 Tage gereist. 3 Tage. Okay. Und jetzt berechnen Sie, genau, jetzt machen Sie Folgendes. Nehmen Sie die zweite Schätzung zusammen mit der ersten Schätzung, mitteln die und berechnen, was die Abweichung des Mittels vom wahren Wert ist und vergleichen Sie diese Abweichung mit der Abweichung des ersten Schätzwertes. Und dann wissen Sie, ob Ihnen die Dialectical Bootstrapping, diese Instruktion, die ich Ihnen gegeben habe, geholfen hat, eine bessere Entscheidung zu treffen. Ist das jedem klar geworden? Ja? Das ist eine kleine Rechenaufgabe jetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob es geklappt hat. Jetzt frage ich mal, wessen Schätzung ist besser geworden im Aggregat? Okay, relativ wenig. Ich hätte gehofft, dass es ein bisschen besser
funktioniert. Normalerweise funktioniert das ganz gut. Ich zeige Ihnen das ganz kurz im Experiment. Also die richtige Antwort wäre 3 Tage. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Reihe von Experimenten gemacht. Da haben wir die Leute eine erste Schätzung geben lassen. Und dann haben wir sie, genauso wie ich Sie jetzt gebeten habe, eine dialektische Schätzung machen lassen. Dialektische heißt, überlegen Sie einfach mal, dass Ihre erste Antwort falsch war und wie könnte dann eine zweite Antwort aussehen. Und wir haben das verglichen mit einer Bedingung, in der die Personen, eine andere Gruppe von Personen gebeten wurden, schätzen Sie einfach das Ganze nochmal, ohne den Leuten zu sagen, überlegen Sie sich, dass das falsch gewesen sein könnte. Und wir haben Folgendes gemacht, wir haben diese dialektische Schätzung zufälligerweise gemittelt mit einer Schätzung von einer ganz anderen Person, die jetzt hier beispielsweise im Raum saß. Und was wir dann finden ist, wir können dann ausrechnen, wie groß ist der Genauigkeitszuwachs, den ich durch die Mittlung erziele. Und was man dann findet, ist, wenn die Leute einfach nur wiederholt eine Schätzung abgeben, ist der Zuwachs sehr, sehr klein. Wenn die Leute aber durch diesen Prozess gehen, den wir jetzt gerade beschrieben haben, durch sich überlegen, was könnte denn falsch gewesen sein, dann können sie einen richtig großen Genauigkeitszuwachs erzielen. Den größten allerdings würde man erzielen, wenn man seine eigene Schätzung mit der Schätzung von einer anderen Person aggregieren würde. Das liegt einfach daran, meine eigene Schätzung, die ich zweimal abgebe, die hängt miteinander zusammen. Die ist nicht so unabhängig wie die Schätzung von einer anderen Person. Das heißt, und das ist wieder das Prinzip der Unabhängigkeit, ich brauche Meinungsvielfalt, Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit kann ich durch die dialektische Instruktion herstellen, ein Stück weit. Ich bin aber nie so gut, ich kriege nie so viel Unabhängigkeit hin, wie ich sie hinkriegen würde, wenn ich meine Schätzung mit einer anderen Person aggregieren würde.
Ja. Okay. Christina, jetzt kannst du uns aber trotzdem sagen, wie gut war denn die ursprüngliche Schätzung, Ihre erste Schätzung? Wie gut war denn die?
Wir haben gar nicht so schlecht geschätzt. Also, die Mittelwerte haben wir von 13,83 im Publikum. Kommt aber durch ein, zwei sehr hohe Schätzungen zustande.
Wenn du die ignorieren würdest, wie nah waren die Leute dann dran? Jetzt ignorieren wir die einfach mal.
Die ganze Runde. Können wir nicht ausdrücken. Aber 28 waren trotzdem besser als der Mittelwert.
Okay, das war also diese Demonstration ist völlig schief gegangen. Das ist so, Sie wissen, dass wie das früher im Chemieunterricht ist, geht immer irgendwie schief. Nun kann man, eine Frage, die ich bislang nicht beantwortet habe, ist, wie ist es denn, kommen die Leute denn intuitiv und spontan auf die Idee zu aggregieren? Das ist ja die entscheidende Frage. Das heißt, haben wir eine Intuition darüber, dass es gut ist zu aggregieren? Lassen wir sozusagen die Vielfalt in uns zu und sagen dann, ja, ich hab keine Ahnung, was richtig oder falsch ist, aber ich nehme mal beide Extreme an und aggregiere dann. Und da ist es so, die Leute mehrheitlich spontan mitteln nicht. Die mitteln allerdings dann, wenn ich ihnen diese Instruktion gebe, wie ich sie ihnen gegeben habe. Wenn ich sie erst bitte, stellen Sie sich doch mal vor, dass das erste falsch ist und jetzt gehen Sie durch den Prozess nochmal durch und dann geben Sie eine zweite Schätzung ab. Und wenn ich sie dann bitte, nochmal ein drittes Mal zu schätzen, dann ist die große Mehrheit der Leute bereit, einfach zu mitteln. Die sagen ja dann, okay, ich habe das zweimal gemacht und jetzt gebe ich einfach das Mittel ab. Das heißt, durch diese Instruktion kann man andere Leute und sich selber dazu bringen, an der Stelle dann tatsächlich zu mitteln. Okay. Bislang haben wir über Ochsen geredet, Schlachtgewicht und Mondflüge. Und ich möchte jetzt mal über ein anderes Thema reden, wo wir das Thema Genauigkeit von einzelnen Entscheidungen oder kollektiven Entscheidungen auch in einem juristischen Kontext beantworten müssen oder können. Und der Kontext bringt uns in einen schwierigen Kontext, der möglicherweise, wo der eine oder andere von uns schon Erfahrung gesammelt hat oder wo Sie in der Zukunft möglicherweise Erfahrung sammeln werden. Und es ist das folgende Szenario. Stellen Sie sich vor, Ihre Frau oder auch Ihr Ehemann hatte einen Schlaganfall und liegt nun im Koma. Vermutlich hat sie eine schwere und irreversible Schädigung des Gehirns erlitten. Jetzt zeichnen sich die ersten Symptome einer Lungenentzündung ab. Ihre Frau ist nicht in der Lage, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen. Wenn die Lungenentzündung nicht behandelt wird, wird die Person sterben. Wenn die Person weiterleben soll, müsste behandelt werden. Die Frage ist jetzt, würde die Frau wollen, dass sie behandelt wird in der Situation oder würde sie das nicht wollen? Und was wir hier tun müssen, ist, gegeben, dass keine schriftliche Patientenverfügung vorliegt und gegeben, dass der Patient keinen Bevollmächtigten bestimmt hat, müssen wir jetzt in irgendeiner Form den mutmaßlichen Willen der Person versuchen zu erschließen. In diversen Ländern gibt es für diesen Fall eine gesetzliche Regelung, die bestimmt, wie das aussehen soll. Beispielsweise in der Schweiz und auch in den USA gibt es ein Gesetz, was vorschreibt, dass folgendermaßen vorgegangen sein soll. Um den mutmaßlichen Willen des Patienten zu erschließen, wird als erste Person der Ehepartner gefragt. Gibt es keinen Ehepartner, werden als nächstes die erwachsenen Kinder gefragt, dann die Eltern, sofern es keine Kinder gibt, und dann zuletzt die Geschwister. Das ist also eine Hierarchie von individuellen Entscheidern. Das Gesetz sieht hier eine individuelle Entscheidung vor. Nun kann man sich allerdings vorstellen, dass in dieser Situation, die ja eine sehr schwierige Situation ist, der eine oder andere die Entscheidung nicht allein treffen wollte, sondern die Entscheidung in der Gruppe treffen wollte. Und diese Entscheidung auch sowohl den Prozess wie auch den Ausgang dieser Entscheidung mit anderen teilen wollte. Das wissen wir aus anderen Kontexten. Schwierige Entscheidungssituationen, moralische Dilemmata sind häufig Situationen, in der die Menschen nicht allein entscheiden möchten, sondern im Kollektiv mit anderen entscheiden wollen. Nun, das war die erste Frage, die wir uns gestellt haben, nämlich, welche Präferenz haben die Leute? Wie wollen die Leute, dass diese Entscheidung getroffen wird, allein oder in der Gruppe? Und an zweiter Stelle haben wir uns dann die Frage gestellt, wie gut oder schlecht wäre denn die Entscheidung, wenn sie allein getroffen würde oder in der Gruppe getroffen würde. Hier haben wir Folgendes gemacht. Wir haben eine große Gruppe von, es sind in erster Linie Schweizer Staatsbürger, in einer Internetuntersuchung, es waren über 600 Leute, verschiedene Möglichkeiten gegeben, diese Entscheidung zu treffen. Und wir haben das auch gemacht mit einer kleineren Stichprobe von älteren Leuten, die waren alle über 65. Und die Auswahlmöglichkeiten waren die folgenden. Die konnten sich entscheiden zu sagen, ich möchte in erster Linie eine bevollmächtigte Person bestimmen, die das an meiner Stelle dann entscheidet. Ich möchte entscheiden, wer das ist und kann das im Voraus schon sagen, wer das sein soll. Oder sie haben die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich möchte, dass die Familie in der Diskussion das entscheidet. Oder ich möchte, dass meine Familienmitglieder praktisch darüber abstimmen und die Mehrheit der Familie soll darüber abstimmen, was mein mutmaßlicher Wille gewesen sein könnte. Oder ich möchte, dass der Arzt das macht. Oder ich möchte zurück auf das, was das Gesetz vorschlägt, nämlich diese Hierarchie der individuellen Entscheider. Oder als letzte Möglichkeit eine statistische Entscheidungsregel. Eine statistische Entscheidungsregel bedeutet, dass entschieden wird auf der Grundlage des Mehrheitsverhaltens anderer Personen in der gleichen Situation. Das heißt, es gibt keine Person, keinen Arzt, der das entscheidet, sondern es ist ein rein statistisches Verfahren. Okay, und was hier abgetragen ist, ist die Präferenz der Leute. Das heißt, welches Verfahren wollen sie? Und was Sie sehen, ist, dass völlig klar ist, dass die meisten Leute mit großer Zustimmung wollen, dass eine individuelle Person bevollmächtigt wird, die diese Entscheidung trifft. Wenn diese Person nicht vorliegt, möchten sie, dass die Familie in der Diskussion das entscheidet oder die Familie in einem Voting, in einem Wahlverfahren, erst dann der Arzt und dann erst, und das ist die Gesetzeslage in der Schweiz, erst dann diese Hierarchie von individuellen Entscheidern und ganz am Ende niemand möchte die statistische Entscheidungsregel. Ja? Gut, das heißt also, das ist eigentlich die Präferenz der Leute. An zweiter Stelle kommt aber dann sofort der Wille und das Bedürfnis, das in der Gruppe zu machen. Nun kann man sich die Frage stellen, wie gut oder schlecht wäre das denn? Was ist denn Ihre Intuition? Wenn wir alle in der Lage wären, jemanden zu bestimmen in unserer Familie, der das für mich entscheidet, glauben Sie, dass das zu einem besseren Urteil führt, als wenn wir das in der Familie ausdiskutieren in einer größeren Gruppe? Wer glaubt denn von Ihnen, dass jemand, der mich besonders gut kennt, wenn ich den bevollmächtigen würde, würde der das besser wissen als meine Familie gesamt? Wer sagt das Individuum? Wer sagt die Gruppe? Also ich denke so 50-50, ja? Nun, ich habe Ihnen ja viel über das Wisdom of Crowd erzählt oder die Weisheit der Vielen. Vielleicht ist das ein Phänomen, was hier wieder auftritt. Vielleicht aber auch nicht. Denn erinnern Sie sich daran, was ich sagte. Eine Voraussetzung für die Weisheit der Vielen ist, dass die Fehler nicht korreliert sind. Und in der Familie sind häufig Leute, die ähnliche Meinungen haben. Das heißt, wenn die daneben liegen, liegen die möglicherweise alle zusammen daneben, weil sie alle den gleichen Fehler haben. Das heißt, es könnte sein, wenn sie das jetzt im Kollektiv machen, dass das völlig in die Hose geht, dass sie wirklich daneben liegen. Gut, das wollte man natürlich herausfinden. Das ist relativ schwierig zu untersuchen, weil wir können die Person, die im Koma liegt oder dement ist oder Alzheimer hat, ja nun wirklich nicht mehr befragen nach ihrem mutmaßlichen Willen. Das heißt, wie können wir das überhaupt untersuchen? Und wir hatten folgende Idee, wir haben Folgendes gemacht. Wir sind in 64 Schweizer Familien gegangen, nicht im Labor, sondern wirklich in die Häuser dieser Familien. Und da waren in der Regel zwischen 3 und 10 Leute in der Familie da. Das waren die Kinder, die Großeltern, häufig die Eltern. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben aus der Familie zufällig eine Person ausgewählt und haben die Person gebeten, den Raum zu verlassen. Die anderen sind zurückgeblieben. Außerhalb des Raumes hat dieser hypothetische Patient jetzt Folgendes gemacht. Der sah 24 verschiedene medizinische Szenarien. Wie beispielsweise, stell dir vor, dass du im Koma liegst, eine irreversible Gehirnschädigung hast und jetzt kommt eine Lungenentzündung dazu. Du hattest beispielsweise einen Motorradunfall. Wie würdest du in der Situation entscheiden wollen? Wolltest du, dass die Lungenentzündung behandelt wird oder wolltest du, dass sie nicht behandelt wird? Möchtest du sterben in der Situation? Und die Person hat über diese 24 Situation eine Meinung abgegeben, Behandlung oder Nichtbehandlung. Das ist genauso, als ob Sie gefragt würden in der Patientenverfügung, was Sie machen möchten. Das ist genau die gleiche Situation. Wir müssen uns hypothetisch überlegen, was wir für die Situation wollen oder nicht wollen. Die gleiche Person wurde auch gebeten, zu bestimmen, wer in der Familie der Bevollmächtigte der Familie ist. Wer kennt mich am besten, wer kann es am besten für mich beurteilen? Gut, dann sind wir zurückgegangen in die Familie und haben der Familie die gleichen 24 Szenarien vorgelegt und haben gesagt, diese Person da draußen hat jetzt ihre Präferenzen angegeben. Jetzt überlegt ihr mal, was die Präferenz dieser Person in allen diesen 24 Fällen ist. Und das haben die auf 2 Arten gemacht. Die haben das erstmal individuell gemacht. Das heißt, die haben erstmal einfach nur gesagt, meine Meinung ist das Folgende. Und dann haben wir einfach die Mehrheitsentscheidung ausgezählt. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, die haben diskutiert. Die haben häufig stundenlang diskutiert und haben am Ende dieses Diskussionsprozesses auch eine kollektive Entscheidung getroffen. Okay. Und aufgrund dessen können wir jetzt sagen, wie gut können die Leute in der Gruppe, in der Familie, innen die Präferenz der Person außen vorhersagen. Hier sind die Ergebnisse. Die können das relativ gut, aber auch nicht perfekt. Die können in 70% der Fälle können sie die Präferenz der Person vorhersagen. 70%, das heißt in 30% der Fällen liegen sie daneben. Und hier ist das erstaunliche Resultat. Es ist im Wesentlichen egal, welche Methode sie wählen. Die Patient, der Bevollmächtigte, ist nicht besser in der Lage, die Präferenz der Person vorherzusagen, als die Familie in der Diskussion oder als die Familie, die wählt, oder als diese Hierarchie individueller Entscheider. Das heißt in anderen Worten, wenn es überhaupt einen leichten Unterschied gibt, dann sieht es so aus, dass die Familie ein bisschen besser ist. Das ist aber allerdings nicht statistisch signifikant. Das heißt in anderen Worten, es ist eigentlich egal, wie diese Entscheidung getroffen wird. Sie sind die Genauigkeit ist vergleichbar gut oder vergleichbar schlecht. 70% ist relativ gut. Aber nochmal, um zurückzukommen, was die Leute wollen, ist, ganz klar, neben der Fähigkeit, jemanden zu bestimmen, wollen sie auch die Möglichkeit haben, in der Familie zu diskutieren und in der Familie eine Entscheidung zu treffen. Das sieht das Schweizer Gesetz beispielsweise zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Und hier würde sich wirklich die Frage stellen, ob möglicherweise der Gesetzgeber auch ganz explizit die Möglichkeit berücksichtigen muss, dass Familien das im Kollektiv entscheiden wollen. Würden sie das im Kollektiv entscheiden, würde die Genauigkeit dieses Urteils nicht schlechter werden. Okay. Damit bin ich am Ende und das war's. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich und wenn Sie Fragen haben, fragen Sie bitte gerne.
Das finde ich persönlich auch einen spannenden Gedanken, auch wenn das hier eigentlich Nebensache ist, nämlich, dass die Frage, ob eine Entscheidung gut ist oder nicht nur mit ihrem Ergebnis zu tun hat, sondern auch mit der Art, wie sie getroffen wurde. Der Psychologe Ralf Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs für adaptive Rationalität am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, hat uns heute einen Einblick in die Forschung zu Entscheidungen gegeben. Es ging um die Vor- und Nachteile von Einzel- und Gruppenentscheidungen.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.